Der ADAC spricht sich in einem Interview für höhere Kosten für Benzin aus. Das ist natürlich eine ziemlich komische Sache und ich möchte das einfach mal zum Anlass nehmen, über diesen Sachverhalt zu sprechen, bei dem Institutionen auf einmal plötzlich falsche Positionen vertreten. Also was ist da eigentlich dahinter? Ja, wie kann es sein, dass etwas, was man vielleicht als Lobbygruppe einordnen kann oder vielleicht auch als eine bestimmte Partei für bestimmte Richtungen sieht, wie kann es sein, dass da drin auf einmal offiziell falsche Positionen vertreten werden, also aus Sicht dieser entsprechenden Gruppe? Wie kann so etwas sein? Und dahinter gibt es Prinzipien. Also wir können Prinzipien dieser Art beobachten bei CDU, FDP, vielleicht auch bei verschiedenen Zeitungen und so weiter. Ja, also das gibt es schon häufiger mal, dass diese Effekte da sind. Wie gesagt, das sind Prinzipien, die dahinter stehen, die letztlich einen gewissen Anreiz dafür schaffen, dass solche Dinge passieren. Und was ist das? Also es gibt zwei Aspekte, die man da berücksichtigen muss, nämlich zum einen Unterwanderungsstrategien und zum anderen ganz pragmatische Verhandlungsstrategien. Also oft werden solche vermeintlich falschen Positionen für meine Begriffe falsch interpretiert von außen her. Aber das sind die beiden Sachen, also Unterwanderung, Verhandlungsstrategien, die ich hier einfach mal aufgreifen möchte. Und ich nehme diesen konkreten Fall mit dem ADAC jetzt hier mehr zum Anlass, einmal über diese Prinzipien sprechen zu können. Ja, also ist natürlich schon ein wichtiger Anlass, den wir hier haben, aber es ist, wie gesagt, gleichzeitig auch einer, der eben allgemeiner ist. Also sehen wir uns die Sache einfach mal an. Stellen Sie vor, Sie sind ein ganz felsenfester Ideologe für irgendeine Richtung. Ja, also Sie sagen, völlig egal, Argumente von anderen Seiten interessieren mich nicht. Ich möchte in eine bestimmte Richtung die Welt beeinflussen. Ja, das gibt es ja erstmal als Hardliner. Können wir uns das als theoretisches Extrem ja einfach mal vorstellen. Wie haben Sie eigentlich den größten Einfluss auf das Weltgeschehen? Also Impact, wie man im Englischen immer so schön sagt. Ja, womit können Sie am meisten Einfluss nehmen? Sie könnten jetzt einfach in eine Partei eintreten, beispielsweise, oder eine Interessensvertretung eintreten, die genau dieses eine Interesse vertritt, was Ihrer entsprechenden Ideologie entspricht. Das können Sie machen, aber da haben Sie ein Problem. Sie haben nämlich das Problem, dass dort jede Menge mit genau dieser Richtung bereits schon drin sind und Sie konkurrieren jetzt, wenn Sie da drin eine wesentliche Funktion einnehmen wollen, im Grunde genommen mit den Besten, die es überhaupt jeweils gibt. Ja, also durch einen Auswahlprozess kann man mal davon ausgehen, wenn es einigermaßen nach Leistung geht, ja, dass da die Besten schon nach oben gespült worden sind und mit denen konkurrieren Sie jetzt. Es gibt auch ein weiteres Problem, nämlich diese entsprechende Interessensvertretung vertritt ja sowieso schon Ihre Meinung. Also ob Sie da drin sind oder nicht, ist völlig egal. Das heißt, Sie müssen sich eigentlich fragen, was kann ich denn jetzt eigentlich machen, damit ich selber einen größeren Einfluss habe? Also man spricht ja gerne von einem pivotalen Spieler. Ja? Also was müssen Sie machen, damit Ihr Verhalten an irgendeiner Stelle den Ausschlag gibt? Und dafür stellen Sie sich einfach mal vor, Sie kommen zu einer Interessensvereinigung, die sich nicht so ganz einig ist. Ja? Also die beide Interessen so einigermaßen vertritt und abwägt und so. Und im Augenblick ist die aber noch in eine Richtung, sozusagen das Pendel ausgeschlagen bei denen. Wenn Sie dorthin gehen, kann es sein, dass Sie selber derjenige sind, der plötzlich den Ausschlag gibt und eine Interessensvertretung, die bisher in die andere Richtung gewirkt hat, jetzt auf die Art und Weise umdrehen können, dadurch, dass Sie da drin einen gewissen Einfluss übernehmen. Das funktioniert natürlich nicht, wenn das fernab ist. Also wenn Sie dann nur reine Außenseiter sind, dann funktioniert das erstmal ganz und gar nicht, weil dann jeder sagt, naja, was ist das für ein komischer Spinner, den können wir meinetwegen mal hier in unseren Reihen lassen. Aber den lassen wir nichts werden. Das heißt also, Sie merken in dem Augenblick, wo Sie an der einen Stelle sind, wo Sie gerade das Zünglein an der Waage sind, da haben Sie den maximalen Ausschlag. Okay, wir stellen uns jetzt einfach mal vor, es gibt einen Verein, der noch nicht auf der Kippe steht. Also der ist ganz stark in eine Richtung positioniert. Und Sie fragen sich trotzdem, also Sie sind ja der Ideologe, ja, vergessen Sie das nicht. Das ist ja unsere theoretische Voraussetzung, die wir haben. Sie fragen sich jetzt also, macht es eigentlich Sinn, trotzdem in einen solchen Verein einzutreten, obwohl der so stark positioniert ist? Dafür müssen Sie sich fragen, wird es im Laufe der Jahre sich vielleicht in eine andere Richtung entwickeln? Und wenn ja, wenn es sich in diese andere Richtung entwickelt, wenn Sie dann in diesem Verein entsprechend positioniert sind, sind Sie vielleicht plötzlich ganz oben einer Entwicklung, die gerade besonders gut oder die gerade in Ihre Richtung abläuft. Und jetzt haben Sie zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Sie haben nämlich einmal die Fliege geschlagen, dass Sie mithelfen können, den Verein umzudrehen, wenn die Zeit dafür reif ist. Und zum anderen sind Sie gleichzeitig gut positioniert innerhalb dieses Vereins, weil ja jetzt die besten Leute wahrscheinlich nicht in diese Richtung gegangen sind. Diese Hochrisikostrategie haben die nicht verfolgt. Das heißt also auf einmal, dass auch ihre interne Konkurrenz viel geringer als sie an einer anderen Stelle gewesen wären. Das heißt also auf die Art und Weise reicht jetzt plötzlich ein mäßiges Können für eine gute Karriere aus, wenn sie es denn schaffen, diesen ganzen Verein entsprechend umzudrehen. Das heißt also, dass dieses Verhalten stabilisiert sich. Also das ist eine ganz verrückte Erscheinung. Ja, sie ist natürlich eine Hochrisikostrategie, das muss man sehen. Aber es ist eine, bei der sie sowohl ihre Ideologie verbreiten können, als auch am Ende noch einen persönlichen Erfolg davon mittragen. Ja, das ist, wenn man in Gleichgewichten denkt, und das machen wir in der Spieltheorie natürlich immer, wenn man also in Gleichgewichten denkt, muss man sagen, das ist ein Gleichgewicht, was durchaus sich stabilisieren kann, gegeben, dass sie eine bestimmte dynamische Entwicklung drin haben. Ja, ist klar, es ist mit Risiko verbunden, kann sein, dass sie ihr Leben lang dort in dieser Schläferposition sitzen und nie auf den grünen Zweig kommen. Aber wenn eine gewisse Chance besteht, dass eben die ganze Veranstaltung kippt, dann sind sie plötzlich verdammt gut positioniert. Also das ist erstmal die Theorie dahinter, wieso es überhaupt sein kann, dass plötzlich Vereine, also Vereine Interessensvertretung, sagen wir einfach mal, ja, Gruppierungen, auch Firmen oder sowas, ja, weshalb die plötzlich von einer Richtung in eine andere kippen können. Ja, weil wenn genügend Leute in dieser Schläferposition da sitzen, und sich dann irgendwelche externen Umstände ergeben, nachdem das Ganze ein bisschen mehr in die andere Richtung gedrückt wird, dann können die eben auf einmal aktiv werden und können sozusagen über Nacht so etwas komplett umkehren. So, jetzt ist natürlich die große Frage, liegt das hier eigentlich vor? Und da möchte ich mal auf einen anderen Aspekt eingehen, nämlich stellen Sie sich einfach mal vor, Sie wären jetzt in einem solchen Verein, ich gehe immer davon aus, dass Sie Lobbyismus betreiben wollen, ja? Das ist ja immer die grundsätzliche Idee dahinter, oder meinetwegen, dass Sie in einer Parteien eine bestimmte Politik verfolgen wollen. Ja? Also stellen Sie vor, Sie sind in einer solchen Vereinigung und Sie wollen eine bestimmte Position gerne verteidigen. Also Sie sagen beispielsweise, nee, eigentlich wollen wir Verbrenner bis in alle Ewigkeit haben und CO2-Bepreisung finden wir eigentlich auch doof und so weiter. Ja, das sind eigentlich die Positionen, die Sie tief in Ihrem Herzen vertreten. Es kann Ihnen ohne weiteres passieren, dass Sie hier ein totes Pferd reiten. Also stellen Sie sich vor, wenn die gesamte politische Stimmung in einer anderen Richtung sich bereits befindet, kann es sein, dass Sie mit einer solchen Extremposition gar nichts mehr erreichen. Also dann sagt jeder, ja, ja, schon gut, ihr seid die Lobbyisten für fossile Energie und sowas, euch brauchen wir gar nicht mehr zuzuhören. Vielleicht kann es eine bessere Strategie sein, hier eine moderate Position zu vertreten. Also beachten Sie bitte den Unterschied zu dem Fall, den wir eben hatten. Eben hatte ich den Fall, dass ich gesagt habe, es gibt Leute, die unterwandern eine bestimmte Gruppierung. Hier ist die Sachlage eine andere. Hier ist es so, dass die Gruppierung nicht unterwandert ist, sondern die wollen nach wie vor die gleichen Ziele verfolgen. Es ist auch so, dass die einzelnen Personen, die da drin sind, nach wie vor eigentlich eine extreme Position vertreten wollen, dass sie aber gleichzeitig merken, dass diese extreme Position einfach nicht mehr durchhaltbar ist. Also, dass man damit verhandlungstechnisch keinen weiteren Erfolg mehr hat. Das wiederum bedeutet, dass Sie hier möglicherweise an dieser Stelle auf einmal aus verhandlungstaktischen und verhandlungsstrategischen Gründen eine andere Position vertreten, als die, die Sie eigentlich vertreten wollen, einfach um überhaupt noch irgendeinen Einfluss zu haben. Ja? Also das ist ja eigentlich nicht weiter ungewöhnlich. Also, es gibt manchmal Situationen, da muss man einfach Kompromisse schließen, weil beispielsweise die eigene Position einfach nicht mehr stark genug ist. Ja? Man hat schon verschiedene Schlachten verloren. Darüber kann man jammern, aber muss sich jetzt fragen, wie kann man nach vorne denkend das Beste daraus machen? Ja, das ist eine pragmatische Vorgehensweise und das ist etwas, was man in Verhandlungen können muss. Und also wie Sie wahrscheinlich wissen, ja, mache ich ja in Kürze ein Webinar zu spieltheoretischem Verhandeln. Ja, das ist eine ganz spezielle Form, wo man über strategische Aspekte nachdenkt. Und da greife ich auch solche Sachen auf. Ja. Also greife ich solche Dinge auf, wie beispielsweise jetzt Verhandlungsstil oder so etwas, wie man dort Einfluss darauf nehmen kann, was am Ende das Ergebnis wird. Ja. Also wenn Sie das interessiert, dann gerne dem Link folgen, der unten in der Videobeschreibung drin ist. Können Sie einfach zu dem Webinar bei mir anmelden. Ist auch kostenlos, ja, also keine Sorge, Sie können sich da einfach direkt anmelden und müssen dann nur das entsprechende Bestätigungsmail, was Sie bekommen, auch am Ende bitte bestätigen. Ja? Also das ist ja immer so, dass man dieses Double-Opt-In-Verfahren haben muss. Okay, so, Klammer zu. Wenn Sie sich dort anmelden, freue ich mich dann, dass wir uns beim Webinar über spieltheoretisches Verhandeln sehen. Und jetzt gehen wir noch einmal kurz darauf ein, was der ADAC-Präsident, also Vizepräsident, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, muss man ja eigentlich sagen, ja, also was der ADAC-Vizepräsident jetzt eigentlich tatsächlich gesagt hat. Ja? Und ich behaupte nämlich, das, was er dort vertritt, ist im Wesentlichen eine konsensorientierte Position. Also das ist eigentlich mehr verhandlungstaktisch gemeint gewesen, als jetzt als grundlegende Fundamentalposition oder so etwas. Ich möchte dazu einmal kurz sagen, was eigentlich der Kontext von der Aussage ist, über die sich die Leute so wahnsinnig aufgeregt haben. Das war ein Interview in der Neuen Osnabrücker Zeitung. Verlinke ich auch unten. Also Sie können einfach der Beschreibung folgen, können das einfach dort im Original einmal lesen. Das ist Ja, es ist nicht so ein reines Interview, sondern es ist so auf eine bestimmte Art und Weise aufbereitet. Ja, egal, können Sie einfach mal angucken, wenn Sie möchten. Aber jedenfalls wurde ihm dort eine Frage gestellt, also diesem ADAC-Präsidenten. Ja, und da wurde also gesagt, ein anderer Weg wäre es, den Sprit über eine CO2-Abgabe zu verteuern. Die europäischen Pläne dafür wurden gerade verschoben und verwässert. Was halten Sie davon? Beachten Sie bitte, dass diese Frage eigentlich ja bereits eine Suggestivfrage ist. Also die Frage, die gestellt wurde, ist ja eigentlich, das ist doch eine Sauerei, was da passiert ist, oder? Wir müssen doch jetzt eigentlich das machen, das müssen Sie doch auch gut finden. Ja, also das ist ja die Frage, die erstmal gestellt worden ist. Und jetzt ist die Antwort, die hier abgedruckt ist, lautet, der ADAC hält die CO2-Bepreisung für ein richtiges Instrument, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Das ist etwas, was die Leute schon fürchterlich aufgeregt hat. Ja. Und dann kommt weiter, ja, die Leute brauchen einen Anreiz, um auf klimaschonende Alternativen zum Diesel und Benziner umzusteigen und so weiter und so weiter. Das kommt da jetzt. Ja. Was ist eigentlich die Aussage davon? Na, die Aussage ist doch im Wesentlichen, dass unter den ganzen Instrumenten, die es gibt, die CO2-Bepreisung vielleicht doch das am wenigsten schlimme Instrument ist. Also Sie müssen sich einfach mal überlegen, was wären denn andere Möglichkeiten, was man machen könnte. Und wenn wir da mal im Habeck-Stil denken, dann hieße das beispielsweise, dass jede Menge Sachen einfach verboten werden. Ja, könnte man ja auch machen. Man könnte sich auch hinstellen und sagen, ja, an jedem Ort darf es nur noch eine Tankstelle geben, die darf nur 2 Stunden am Tag aufhaben oder sowas. Oder wir verbieten bestimmte Kraftstoffe ganz oder und so weiter. Also gibt es jede Menge Möglichkeiten, die noch viel schlimmer sind. Und ich interpretiere diese Antwort hier eigentlich eher so, dass hier der ADAC sagt, naja, unter all den schlimmen Dingen ist das am wenigsten Schlimme. Und dem würde ich mich übrigens anschließen. Ja, also das ist von den ganzen Verfahren, die man sich vorstellen kann, ist eine CO2-Bepreisung sicherlich das beste Verfahren, um dieses Ziel zu erreichen. Und achten Sie bitte darauf, dass das ja auch die Aussage ist, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Ja, das heißt also, wenn wir davon ausgehen, dass man Klimaschutzziele erreichen will, und selbst dann, wenn man es selber vielleicht nicht will, aber weiß, das ist etwas, wo man nicht mehr drum herum kommt, dann ist die CO2-Bepreisung noch das am wenigsten schlimme Verfahren. Ja, deshalb sagen die, halten sie es grundsätzlich für das richtige Instrument. Man kann diese Aussage in die verschiedensten Richtungen interpretieren. Also ich verstehe vollkommen, wenn sich Leute darüber aufregen und wenn sie sagen, ja, daran sieht man doch, dass Institutionen gleichgeschaltet worden sind. Wir wollen, dass einfach eine Institution noch die gegenteilige Position, also Fundamentalposition vertritt. Verstehe ich vollkommen. Ich verstehe aber auch die Position, dass man einfach sagt, naja, das ist eben Verhandlungsstrategie, die wir haben. Und wir wollen, dass wir die Autofahrer im Augenblick noch beste Erreichbare rausholen. Und das ist halt genau das. Und Sie merken das übrigens auch, wenn Sie in das Interview reingucken. Ich lade Sie dazu ein, das mal zu tun. Wenn Sie dort reingucken, in den anderen Stellen, die danach kommen, merken Sie, eigentlich versucht er die ganze Zeit, noch so viel rauszuholen, wie eben noch rauszuholen ist. Vielleicht ist das strategisch nicht gut ausgedrückt. Vielleicht ist das auch am Ende bereits eine Position der Schwäche heraus, aus der dort argumentiert wird. Es scheint mir aber etwas zu sein, wo ich sage, das ist aus Sicht eines pragmatischen Verhandlungsstils, ist das schon noch etwas, wo man sagen muss, das macht schon Sinn. Und jetzt gucken wir uns einfach mal die nächste Ebene davon an, nämlich die Ebene, was jetzt eigentlich passiert auf der Ebene des Boykotts. Ja, also es wird jetzt im Grunde genommen, es sind ja Boykottaufrufe, die jetzt kommen von einer bestimmten Richtung gegenüber dem ADAC. Und man muss sich jetzt fragen, ist das eigentlich am Ende eine sinnvolle Größe, die wir dort haben? Was hier für meine Begriffe häufig passiert ist, dass aus einer Richtung, und ich sage jetzt nicht rechts, links oder sonst irgendetwas, ja, das können Sie bei allen politischen Gruppierungen beobachten, dass dort eine bestimmte Gruppe letztlich immer die Gemäßigten am stärksten angreift. Ja, das heißt also, stellen Sie sich vor, Sie haben in einer Partei beispielsweise jemanden, der eigentlich innerhalb der Partei sehr stark auf ihrer Linie ist, aber eben nicht ganz auf ihrer Linie und sei es nur verhandlungstaktisch. Dann fallen auf einmal die Hardliner über denjenigen her, der sozusagen ein Realo ist. Ja, das ist ein ganz häufig zu beobachtendes Muster. Das ist immer gesagt, du bist ja ein Verräter, du verlangst ja viel zu wenig. Das können Sie bei den Grünen beobachten, das können Sie auch bei der AfD beobachten. Das können Sie an allen möglichen Stellen beobachten. Und ich habe das Gefühl, dass hier häufig sich Dinge einfach verselbstständigen und einfach nur noch in so einem Gefühl gedacht wird. Ja, also man hat auf einmal irgendwie das Gefühl, aber das darf man doch nicht vertreten, das muss doch irgendwie anders sein. Selbst wenn die Schlacht schon längst vor Jahrzehnten verloren worden ist und man jetzt im Grunde genommen nach vorne denken muss. Ja, also das, ich meine, ich habe ja auch häufig Positionen, bei denen ich mich tendenziell eher zwischen Extrempositionen in der Mitte befinde. Und ich nehme das ganz oft wahr, dass man es dann von beiden Seiten abkriegt, dass es dann heißt, ja, du bist ja der Verräter, weil. Ja, dass das eine Position ist, die vielleicht unterschiedliche Interessen ganz gut unter einen Hut bringt. Dass es eine Position ist, bei der man merkt, dass überhaupt noch etwas rauszuholen ist, was an anderer Stelle schon völlig verloren wäre, das wird völlig vergessen. Ja, und das ist eine Sache, da kann ich wirklich nur explizit darauf hinweisen, dass man in diesen Dimensionen ebenfalls denken muss. Das ist einfach Teil des strategischen Denkens, ja, dass man solche Sachen mit einbezieht. Und bleiben wir jetzt nochmal bei diesen Boykottaufrufen, die wir haben. wenn Sie sagen, ich kaufe einfach lieber bei der Drogeriekette DM ein, weil sich dort der Inhaber irgendwann mal entsprechend positioniert hat und sei es auch nur einfach verbal gegen den linken Mob positioniert hat. Das ist eine völlig valide Entscheidung. Ja, das ist etwas, wo Sie einfach regelmäßige Konsumentscheidungen, wo Sie sagen, na, hier gibt es zwei verschiedene Drogerieketten, die eine gefällt mir halt einfach besser als die andere, dann kaufe ich bei denen regelmäßig ein. Ganz klares Verfahren, verstehe ich, was dahinter steht, verstehe ich, was das soll, verstehe ich, dass das auch einen Einfluss haben kann auf das entsprechende Positionieren. Es ist natürlich etwas, was die Firmen ausnutzen in beide Richtungen. Ja, also die versuchen sich zu positionieren, damit sie ununterscheidbare Produkte plötzlich noch unterscheidbar machen. Ja, aber das ist eine Marketingstrategie, Klammer zu, vergessen wir das einfach mal. Wie sieht das eigentlich aus bei einer Partei? Also wenn Sie jetzt bei einer Partei sagen, die mag ich aber nicht mehr, da drehe ich jetzt aus. Was ist das eigentlich für eine Wirkung? Na, die Wirkung ist, dass sie damit genau das machen, was die andere Seite sich doch erhofft hat. Sprechen wir nochmal kurz von diesen Schläfern, von denen ich vorhin gesprochen habe, die sich positionieren und dann warten, bis das Ganze kippt, dass die dann nach oben gespült werden. Ja, die sagen sie, wie bei so einer Wippe, können Sie sich vorstellen, wie so ein Wippenmodell. Ja, die sind so ganz kurz vor dem Wipppunkt, ja, und dann, wenn die ganze Geschichte umkippt, diese Wippe, dann sind die ganz vorne dabei und können sich entsprechend positionieren. Was ist denn das, was die am liebsten haben wollen? Na, das Liebste ist natürlich, dass alle anderen austreten. Ja, dass sie einfach alle weg sind und sie dann plötzlich völlig freies Feld haben. Sie müssen weiterhin bedenken, dass sie aus einem Verein oder einer Partei nur einmal austreten können. Ja, und dann? Dann haben sie das Feld der anderen Seite überlassen. Das ist genau das, was die andere Seite will. Die müssen sich das klar machen. Ja. Natürlich ist der Einfluss, den ein einfaches Mitglied beim ADAC hat, relativ begrenzt. Ist nicht viel an Einfluss da. Bei einer politischen Partei sieht die Sache schon anders aus. Übrigens auch beim ADAC hat man natürlich einen gewissen Einfluss. Ja. Aber das ist nochmal eine andere Sache. Ja. Gerade bei Parteien oder auch anderen entsprechenden Interessenvertretungen, dort wäre es absolut das Falsche, was man tun könnte, in einer solchen Situation auszutreten. Sondern ganz im Gegenteil, dann muss man gerade drin bleiben und muss im Grunde genommen die Position vertreten, die andere Seite vorher hatte und versuchen, die Wippe wieder zurückzudrücken. Ja. Damit es eben plötzlich uninteressant wird für die andere Seite und zu hoffen, dass eben die andere Seite, die jetzt gerade eben so die Mehrheit erreicht hat innerhalb der Institution, dass die zurückgedrängt wird und gerade wieder ausscheidet. Ja, also das sind die Sachen, die dann für meine Begriffe richtig wären. Und ich möchte noch was anderes erinnern. Es gibt jetzt natürlich einige Leute, die gesagt haben, dann trete ich in einen anderen Verein ein. Ja klar, es gibt andere Vereine als den ADAC. Wir vergessen mal, ob die letztlich die gleiche Wirkung haben. Ja? Also ob das, was sie haben wollen, nämlich dass sie Pannenhilfe bekommen oder so etwas, ob die gleich gut da drin sind. Ich meine, wenn man ehrlich ist, das ist bei den heutigen Autos eigentlich kein Thema mehr. Ja, also früher sind die Autos häufiger mal liegen geblieben. Sie haben ja heute praktisch keine ungeplanten Ausfälle mehr. Ja, also das heißt, das hat keine wesentliche Bedeutung. Also diese eine Dimension, die früher eben sehr stark war. Aber vergessen wir es einfach mal. Also kriegen wir das gleiche Produkt bei den anderen Vereinen, fühlen uns aber bei denen politisch besser aufgehoben. Ja, die Frage kann man ja stellen. Und da muss ich Sie einfach nur fragen, also diejenigen, die sagen, ja, ich will austreten und will in einen anderen Verein rein, haben Sie denn gut genug geprüft, ob der andere Verein auch die Position vertritt, die Sie eigentlich vertreten wollen? Auch bei Parteien, ja, also man sagt, man tritt aus einer Partei aus und in eine andere rein, weil da gerade bestimmte Mehrheitsverhältnisse, parteiinterne Mehrheitsverhältnisse sind, ist das eigentlich eine vernünftige Entscheidung? Ja, das sind Dinge, die man sich stellen muss und da habe ich oft den Eindruck, dass hier die Leute voreilig auf eine bestimmte Richtung springen, mit der sie sich aber gar nicht auskennen. Also ich weiß jetzt beispielsweise vom AVD, ja, dem sozusagen Konkurrenzverein zum ADAC, weiß ich praktisch nichts. Ich weiß nicht, welche Positionen die vertreten. Und das ist eine relativ wichtige Angelegenheit, dass man sich dort tatsächlich dann mit dieser Alternative auch stark beschäftigt. Ich beobachte das übrigens auch bei Leuten, die auswandern. Ja, die sagen, ja, Deutschland ist ja so schlimm, man muss auswandern. Naja, hat man sich denn wirklich genug damit beschäftigt, wie es in anderen Ländern aussieht? Oder kommt man dann vom Regen in die Traufe? Ja, ist da vielleicht noch viel schlimmer geworden als an anderen Stellen? Ja, also das sind Sachen, die man sich zumindest mal mitlaufen lassen sollte bei diesen strategischen Überlegungen. Und nochmal, ich weise darauf hin, dieses Austreten aus Interessensvertretungen, das ist etwas, was letztlich die andere Seite sich jedes Mal gewünscht hat. Ja? Übrigens auch in der eigenen Richtung. Ja? Also wenn Sie es schaffen, eine Interessensvertretung in Ihre Richtung zu bewegen, wünschen Sie sich ja natürlich auch, dass die anderen austreten. So, okay, also das nur zu den Überlegungen zu solchen Sachen. Causa ADAC ist natürlich eine lange Geschichte, ja? Aber dieses Unterwandern von Institutionen versus Realpolitik machen, Das finde ich schon eine wichtige Sache. Das muss man sich überlegen. Und an vielen Stellen, wo man glaubt, da wäre irgendwas unterwandert, muss man eigentlich konstatieren, naja, die machen halt Realpolitik. Ja, das ist ja vielleicht nicht das Allerschlechteste, so etwas. Und das ist eben aus Verhandlungstaktik häufig eine sehr gute Strategie. So, was mich nur dazu bringt, Sie nochmal daran zu erinnern, melden Sie sich an zu meinem Webinar zu spieltheoretischem Verhandeln. Und ansonsten sehen wir uns ja dann hier in der nächsten Woche in aller Frische wieder. Bis dahin.